Ich begrüße euch ganz herzlich mit dem biblischen Weihnachtsgruß. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Oder wir können auch sagen, freut euch, denn euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Ja, herzlich willkommen. Und wir wollen jetzt gemeinsam die Schriftlesung lesen, etwas ungewohnt. Und zwar findet die hinten sich im Gesangbuch hier hinten auf Seite 574. Da hat der Apostel Paulus in kurzen Sätzen zusammengefasst, was bei ihm Weihnachten bedeutet. Wir lesen also Kolosser 1, und zwar nicht im Wechsel, sondern gemeinsam, und stehen dazu bitte auf. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Amen. Wir setzen uns bitte. Und wir singen jetzt das angeschlagene Lied. 201, Vers 1 bis 5, dies ist der Tag. Heute ein bisschen anders vor als normal. Normalerweise ist es so, dann wird ein Predigttext vorgelesen und dann darüber gepredigt. Ich möchte aber heute so vorgehen, dass ich versuche, euch einzustimmen auf die drei Texte, das sind drei Verse, die ich dann vorlesen werde und die uns anleiten sollen, dass Weihnachtsgeschichte zu vergegenwärtigen. Und dazu bitte ich jetzt euch alle einmal die Augen zu schließen. Nicht, um in einen Kirchenschlaf zu verfallen, sondern damit wir nicht abgelenkt werden und mit voller Konzentration jetzt den Gang zur Krippe in Bethlehem antreten können. Wir gehen durch die Nacht in eine, ja, nicht ganz heile Stätte. Der Stall ist undicht, der Wind pfeift durch die Ritzen. Wir spüren das duftende Heu und das Stroh, riechen aber auch den Kot der Tiere. Wir sehen Schafe und einen Esel, und dann sehen wir im Stroh eine Frau völlig erschöpft, einmal erschöpft von dem schweren Reiseweg auf dem Rücken eines Esels und dann ganz erschöpft, total erschöpft von der Geburt unter diesen Umständen. Kein Arzt ist da, keine Hebamme, Und Josef, ihr Mann, streichelt besorgt über ihre Stirn. So ist Gott in unsere Niedrigkeit herabgekommen. Der Ewige wird zeitlich, das heißt sterblich. Der Schöpfer des gesamten Universums nimmt Menschengestalt an durch eine Geburt, wie sie wir alle besser erlebt haben. Er wird ein Flüchtlingskind. Bald, noch kaum erholt, müssen Maria und Josef sich wieder auf die Reise machen nach Ägypten. Warum hat Gott, der Allmächtige, seinen Sohn von sich gerissen und ihm dieses zugemutet? Und warum hat der Sohn gesagt, ja, Vater, dein Wille geschehe? Warum? Die Bibel sagt, aus Liebe, aus grenzenloser Liebe. Ja, nun können wir die Augen wieder öffnen, bitte. Jeder von uns sieht das Kind in der Krippe auf seine Weise. Luther hat es so gesehen, er hat nur zwei Worte dazu gesagt, pro me, das heißt auf Deutsch für mich. Und das bedeutet Weihnachten, dass wir erkennen, dass Gott, den wir uns nicht vorstellen können, dass der unseretwegen, deinetwegen und meinetwegen, um uns ganz persönlich zu begegnen, in unsere Lebenswelt gekommen ist. Und er will uns begegnen, um uns zu retten. Gestern habt ihr sicher auch im Gottesdienst gesungen, O du fröhliche Christ, der Retter ist da. Ich habe mich sehr gefreut über einen Gruß eines Enkels, der geschrieben hat, ein Wort von Luther beigefügt hat. Und Luther hat gesagt, das Weihnachtsgeschehen ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein bleibendes Geschenk. Es ist das einzige Geschenk, das seinen Wert nie verliert, sondern im Wert noch zunimmt, das an dem wir uns täglich erfreuen können. Es ist Jesus Christus selbst. Ja, und ehe ich nun auf drei Bibelverse komme, die ich im Luthertext vorlese, nacheinander. Ihr habt einen Zettel bekommen mit einer anderen Übersetzung, vielleicht zu Hause noch ein bisschen zum Nachdenken, möchte ich drei Wörter in unser Gedächtnis sozusagen hineinbringen. Drei Wörter, die ihr bitte mitnehmt und in den Weihnachtstagen bedenkt. Es sind die Wörter erkennen, glauben, bekennen. Ich wiederhole es noch einmal, erkennen, glauben, bekennen. Das erste Wort, Johannes hat das Weihnachtsgeschehen in einem Satz zusammengefasst und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier ist die ganze Bibel zusammengefasst, das ganze Evangelium. Und darüber könnte man eine ganze Woche predigen. Ich möchte aber, dass wir sozusagen unser Scheinwerferlicht auf ein Wort jetzt lenken, sahen. Entscheidend wird sein, was für Weihnachten, was seht ihr? Was sehen wir? Sehen heißt bei Johannes nicht nur ein flüchtiges Hingucken und Wahrnehmen. Wir sehen ja viel mit unserem Verstand und dann reagieren wir sofort, das interessiert mich nicht, das geht mich nichts an, naja, damit kann ich mich ja vielleicht mal beschäftigen. Sehen ist auch etwas viel Umfassenderes, als was nur unsere Augen leisten, sondern wenn wir richtig sehen, sehen wir mit unserer ganzen Person, mit allen Sinnen. und vor allem mit dem Herzen. Und wenn wir etwas gefunden haben, was uns besonders angeht und interessiert, dann sind wir nicht zu halten. Luther hat so gesagt, wenn man betet, dann sollte man beten, wie ein Hund auf sein Fleisch sieht. Er meint damit, wenn wir beten, sollen wir ganz konzentriert den im Auge haben, an den wir uns richten. Ja, und das wollen wir jetzt tun. Sehen heißt nach Johannes verstehen. Der Engländer sagt I see, und wenn er sagt I see, dann will er damit sagen, ich kapiere, ich verstehe. Der Italiener sagt ja capito, ich habe kapiert. Sehen heißt erkennen, verstehen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr erkennt, was da Weihnachten abgelaufen ist. Dass ihr versteht, was das für euch persönlich bedeutet. Dann wird Weihnachten. Und wie man getrieben wird, ja dafür ein Beispiel, was ich nur aus meinem Leben bringen kann. Bei einem Hausbesuch, Helgas Bruder war bei mir Konfirmand, sah ich Helga. Und die hat mich so beeindruckt, dass ich anschließend, als ich auf Urlaub fuhr zu meinen Eltern, und da hatte ich sehr gut, als Vikar kriegte ich ein kleines Gehalt, da brauchte ich, also konnte ich umsonst leben natürlich. Da sagte ich zu meiner Mutter, nein, ich bleibe hier nicht, es zieht mich nach Delmenhorst. Ja, warum denn? Habe ich ihr das erklärt? Ach, das hat noch Zeit, bis du dann. Es war keine Zeit, ich bin praktisch geflogen. Ja, so ist es, wenn das Herz spricht. Und so sollten wir zu Jesus laufen, rennen in seine Arme. Und das habt ihr sicher auch schon getan, vielleicht bei schwerer Krankheit. Oder aber, wenn ihr große Freude hattet und dann euch bedankt habt. Ja, sehen. Das ist die erste Weihnachtsfrage, die uns gestellt wird. Was siehst du? Was sehe ich? Was erkennst du? Was erkenne ich? Was verstehst du? Was verstehe ich? Verstanden haben wir Jesu kommen, wenn wir begreifen, er ist gekommen, um uns zu retten. Stellt euch vor, das ist ja wirklich unvorstellbar, welcher Milliardär würde seinem Sohn sagen, jetzt kriegst du keinen Cent mehr von mir, mach dich unter die Brücke da, wo die Obdachlosen sind. Können wir es uns nicht vorstellen. Und welcher Sohn würde sogar sagen, okay Vater, mach ich. Es ist unvorstellbar, dass hier Gott Vater und Jesus das tun. Und nun kommt es bei der Liebe aber, von der ich zu Helga bis zum heutigen Tag tief durchdrungen bin, ja darauf an, dass man merkt, Liebe ist nicht nur ein sentimentales Gefühl, sondern Liebe ist in erster Linie ein Willensakt. Als Helga in mein Leben getreten war, da wusste ich, ich möchte mit ihr, sofern sie will, mein Leben verbringen. Das war ein Willensakt. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Allerdings habe ich das leider öfter gemacht. Aber mein Wille war darauf ausgerichtet, auf Helga hin. Das war mein Bezugspunkt. Und so soll auch Jesus unser Bezug sein. Und ich sage ja jeden Tag, ich liebe dich. Ich sage doch nicht, das habe ich am Hochzeitstag vor 60 Jahren mal gesagt. Und so möchte Jesus sich natürlich auch freuen oder freut sich, wenn seine große Liebe von uns erwidert wird und wir dankbar sind und täglich sein Geschenk vor Augen haben und annehmen. Ja, soweit zum Sehen. Jetzt das Zweite. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Auch hier wieder könnte man eine ganze Woche predigen. Wir richten jetzt unser Hauptaugenmerk auf das Stichwort Glauben. Glauben heißt, wenn wir das Wort im Urtext betrachten, zweierlei. Einmal Vertrauen und zweitens aber auch treu sein, treu bleiben. Derjenige, der nur Weihnachten zur Kirche geht oder ja ab und zu, es gibt ja die Vierradchristen, sagten wir früher immer, zur Taufe und dann zur Hochzeit und dann zur Beerdigung und noch einmal, das wäre also zu wenig, sondern treu bleiben. Wenn man wirklich liebt, ist man doch treu. Und die Frage, die uns heute gestellt wird, heißt: Vertraust du Jesus Christus? Kannst du dein Leben getrost in seine Hände geben? Und vor allem, was ganz wichtig ist, nicht nur ab und zu mal, sondern täglich, bist du ihm treu? Wenn du morgens aufwachst, ist das dein erster Gedanke: Ich danke dir für die Nacht, ich bitte um dein Behüten und um dein Geleit an diesem Tag und den Abend auch wieder beschließen. Und am Tag kann man das ja auch öfter machen, stille Zeit, Bibel lesen und so weiter. Man wird viele Wege finden, um mit Jesus verbunden zu sein. Und diese Verbundenheit gibt ungeheure Kraft. Manchmal war mir auch so zumute, ich möchte am liebsten gar nicht aufstehen, wenn man dies erfahren hatte oder jenes erlebt hatte. Aber dann in der Hinwendung zu Jesus habe ich immer wieder die Kraft bekommen und auch die Freudigkeit, jeden Tag neu aus seiner Hand zu nehmen. Ja, Glauben. Aber Glauben heißt noch etwas. Glauben heißt hören, gehorchen. Das Wort gehorchen hören wir nicht gerne. Wir denken, da werden wir angetrieben. Denken wir vielleicht an die Wehrmacht, habe ich auch noch unangenehm in Erinnerung. Da hieß es nur, Befehl auszuführen, und wenn das Kommando hieß, alles hinlegen, auf eine Pfütze war, musste man das. Diesen Gehorsam meint Jesus nicht. Aber ich bleibe wieder bei diesem Beispiel. Wenn meine Frau mir etwas sagt, auch wenn mir es im Moment vielleicht nicht so passt, aber es ist doch gut, wenn ich auf sie höre. Denn sie hat vom Leben manchmal mehr Ahnung oder oft mehr Ahnung als ich selbst. Also gehorchen. Und das ist ein freudiges Hören auf das, was Jesus sagt. Dann fühlen wir uns nicht eingeengt oder wir dürfen das oder das nicht mitmachen, sondern dann sagen wir freudig ja dazu und machen auch die Erfahrung, je mehr wir auf ihn hören, umso mehr gelingt unser Leben. Und dann schließlich noch ein Vers, den Paulus habe ich da gefunden und das passt ganz gut zu dem, was wir jetzt miteinander bedenken. Ich lese einmal vor. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist ein sehr komplizierter Satz, den ich etwas leichter sagen möchte. Wenn Jesus in uns wohnt, wenn wir ihn mit unserem Herzen aufgenommen haben, denn das heißt Glaube. Ich kann nicht sagen, ich will glauben. Im neuen Jahr will ich mal glauben. Hauruck-Verfahren, so geht's nicht. Sondern wenn es zum Glauben bei einem Menschen kommt, ist es ein Schöpfungsakt Gottes. Und das vergleicht Paulus hier mit der Schöpfung der Welt. Im Anfang, wir kennen die Sätze, schuf Gott Himmel und Erde. Und es heißt dann, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann entstand Leben. Wenn wir unser Herz Gottes Botschaft öffnen, das ist ein Willensakt von uns, dann kommt das Licht Jesu in unser Herz, vertreibt alle Finsternis und dann ereignet sich das, was Paulus im 2. Korinther sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und das Neue hat mit dem Alten nichts mehr zu tun. Ja, und das ist also ein Schöpfungsakt Gottes. Gott könnte uns ja zwingen, die Macht hat er. Ist das nicht großartig, dass Gott uns so achtet, dass er die freiwillige Entscheidung für ihn von uns will? Liebe kann man ja nicht erzwingen, sondern Liebe beruht nur auf Freiwilligkeit. Und Gott achtet uns so, freut sich natürlich darüber, wenn wir uns für ihn entscheiden, wenn wir sagen, ja Gott, ja Jesus Christus, dein Handeln an mir ist wunderbar. Und ist Gott nicht wunderbar? Wenn ein Mensch uns Schwierigkeiten macht, immer wieder neu, dann lassen wir ihn doch fallen wie eine heiße Kartoffel. Und wenn ich mein Leben überdenke, was da alles nicht dran, gut dran gewesen ist, dann würde ich mich nicht wundern, wenn Gott mich auch fallen lassen würde wie eine heiße Kartoffel. Tut er aber nicht. Und das ist auch das Wunderbare. Jeder, der zu Gott kommt, wird von ihm nicht weggestoßen, sondern angenommen und auf den Glaubensweg gestellt, der zum Ziel führt, nämlich ins ewige Leben. Ich erinnere nochmal an das andere Wort, was ich gelesen habe. Denn so sehr, will ich jetzt mal sagen, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer nicht an ihn glaubt, bekommt das ewige Leben nicht. Das geht nicht einfach automatisch. Gott handelt nicht gegen unseren Willen, sondern wie wir es möchten. Ist doch großartig. Ja, und nun sagt Paulus, wenn das geschieht, Jesus in uns wohnt, dann strahlen wir etwas von dem Wesen Jesu aus. Wir haben keinen Heiligenschein. Und freundliches Lächeln kann jeder, auch wer nicht in Christus ist. Was meint das denn, ausstrahlen? Wir haben heute in unserer Zeit ein Wort, das heißt outen. Wenn ein Mensch sich outet über seine inneren Gefühle, etwas preisgibt. Und es werden ja sogar die Menschen bewundert, die sich outen. Sogar wenn sie sich gegen Gottes Gebote outen. Ich bin gleichgeschlechtlich. Dann kriegen die noch Beifall, dass sie den Mut haben, sich gegen Gottes Gebote zu äußern. Aber wie wenig Mut haben wir oft, unseren christlichen Glauben zu zeigen. Und so ein paar Beispiele vielleicht aus meinem Leben. Man muss ja lernen. Man fällt ja nicht als, wenn man zum Glauben gekommen ist, ist man ja kein fertiger Christ, werden wir nie. Als Student war ich in einer Studentenhandballmannschaft und in den Semesterferien habe ich Punktspiele gemacht in einem Handballverein. Feldhandball war damals noch üblich. Und ein Spiel, das erste Spiel war angesetzt 10 Uhr sonntags. Habe ich gemacht. Hinterher hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und ich bin dann zur Vereinsleitung gegangen und habe gesagt, nein, in Zukunft kann ich leider wegen meines Glaubens, wenn Sonntag gehöre ich in die Kirche, nicht mitspielen. Das haben die zur Kenntnis genommen, haben möglichst alle Spiele auf den Sonntagnachmittag gelegt, Sonnabends war ja noch Arbeitstag damals, und haben erst vielleicht komisch geguckt, aber mich dann doch respektiert. Und wenn ich mit den Kameraden zusammen war, dann haben sie auch aufgehört, dreckige Witze zu erzählen. Manchmal, wenn man im Mannschaftsbus saß und sie Spaß haben wollten, ja, und ohne, ja, ich fand das doch aber wichtig. Oder als ich in Witzenhausen an der Schule war, ich hatte ja
alle möglichen Klassen Banker, die schon Abitur hatten oder zum Abitur wollten, oder auch kaufmännische Lehre oder Kraftfahrzeugschlosser, hatte ich auch eine Schlachterklasse. Und als ich da reinkam, entschuldige ich das, aber ich muss ich mal so sagen, da fingen die an zu forzen und zu rülpsen. Und sie hatten eine Sprache, die meine bisherige Kenntnis also völlig erschütterte. Das war Fäkaliensprache unterm Gürtel, unter aller Kanone. Da wollten sie mich natürlich mit ärgern. Ich weiß gar nicht, wie ich die erste Stunde überstanden habe. Und dann fragte ich im Lehrerzimmer sagte ich einem Kollegen, ja, wie werden Sie denn mit der Klasse fertig? Die reden ja, was machen Sie denn da? Ja, da müssen Sie mitmischen, sonst können Sie da nicht landen. Und am besten, wenn Sie noch einen Trumpf draufsetzen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin ganz ruhig geblieben, habe ganz ruhig weitergeredet, habe allerdings auch gesagt, dass mir der Ton nicht gefällt. Ja, nach einem halben Jahr gab es eine Stundenplanänderung. Vom Direktor, der hatte anders eingeteilt. Ich war eigentlich auch froh, die Klasse los zu sein. Da kamen die zu mir, warum unterrichten Sie uns nicht weiter? Schickten eine Abordnung zum Direktor, wir wollen den Müller weiter haben. Wir wollen weiter von der Bibel hören. Ich traute meinen Ohren nicht. Ja, ich will nur Mut machen, dass man in der Umgebung, wo auch anders gedacht wird oder anders geredet wird oder sich anders verhalten wird, dass man da doch Flagge zeigt. Das erwartet Jesus von uns. Und schließlich noch, was wir von Anfang an machten, wir haben, wenn man in unsere Wohnungstür geht, in ein Haus, ja, Wohnungstür, also vom Flur, da ist ein kleiner Zettel, da steht, Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Jeder also, der zu uns kommt, der liest diesen Zettel. Ja, ich habe gestaunt über Reaktionen. Der Nachbar, einmal sind wir sonntags nicht hierher gefahren. Ich weiß nicht, was der Grund war, ob jemand krank war. Dann wurden wir, am darauffolgenden Tag wurde ich angesprochen, ist Ihre Frau krank? Ja, wieso denn? Ja, Sie sind ja nicht zum Gottesdienst gefahren. Ihr glaubt nicht, wie die Christen von der Umgebung beobachtet werden, ob sie auch wirklich ihren christlichen Glauben ausüben. Oder dann ist es natürlich herrlich, wenn man solche Erlebnisse hat, wenn ein Postbote kommt, das liest und sich als Christ outet und obwohl er sonst mit hängender Zunge die Pakete und Briefe verteilt, plötzlich für 20 Minuten an der Tür steht und wir ein Glaubensgespräch haben, ist doch herrlich. Oder als unsere Rauchmelder angebracht wurden, da outete er sich, ja, ich bin Baptist in Nordheim. Ist doch wunderbar. Also ich möchte nur Mut machen, wie Paulus es hier sagt, das erkennt man dann ja auch und dann kommt diese Freude zurück. Ja, ich muss jetzt aufhören, sonst rede ich zu lange, sonst guckt Helga auf die Uhr, weiß ich nicht. Jedenfalls erkennen, Glauben, bekennen. Das sind drei Stichwörter, die ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Und ich möchte jetzt noch drei Weihnachtsfragen formulieren. Erstens, bist du von der Liebe Gottes so überwältigt, dass du mit deiner Gegenliebe antworten willst, in Dankbarkeit auf ihn hören willst? Hast du erkannt, was Jesus für dich getan hat, der vor Grundlegung der Welt, haben wir vorhin gelesen, schon an dich gedacht hat? Dann bist du bereit, ihm ganz zu vertrauen. Wir können oft die Wege Gottes gar nicht verstehen, aber sie sind Prüfungen. Sie dienen dazu, auch wenn es schwer ist, dass wir uns umso mehr an ihn wenden. Und schließlich, ja, bist du ein Mensch, der sich von Gott so leiten lässt, dass er nun auch nach außen hin zu anderen kundtut, was ihn antreibt. Erkennen, glauben, bekennen. Wir können uns nicht Christen nennen, wenn wir unseren Glauben nicht bezeugen oder bekennen. Das fängt in der Familie an, setzt sich fort in Nachbarn, an der Arbeitsstätte, wo man auch ist. Aber Wenn wir das tun, dann werden wir den Segen Gottes täglich spüren. Und das wünsche ich euch heute am ersten Weihnachtstag ganz besonders. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.